So, willkommen beim Biertaucher Podcast 186, schätze ich. Prost, meine Herren.
Zum Wohl.
Und Sie hören den Horst.
Klaus.
Alexander.
Okay, Alexander, du bist zum ersten Mal da. Magst du dich kurz vorstellen für unseren anderen Hörer?
Also ja, ich habe den Podcast jetzt circa seit März oder so mitverfolgt. Jede Woche den Aufruf gehört.
Ja, es wirkt.
Leider bis jetzt nicht am Montag keine Zeit.
Super, und was hat dich jetzt plötzlich bewogen?
Weihnachtsferien.
Ach so, okay.
Ja, und ich wollte mal vorbeischauen.
Super.
Wir haben einen Podcast live erleben, sozusagen.
Und du partizipierst jetzt gleich.
Vielleicht auch ein bisschen was erzählen.
Ich muss dazu sagen, netterweise hat Alexander auch gleich ein sehr gutes Smartphone mitgenommen, weil ich bin so schusselig derzeit, dass ich ohne Mikrofon zum Podcast gekommen bin. Das macht normal der Gregor, und der ist jetzt gerade nicht da. Also, dass Sie den Podcast hören, ist auch dem Alexander zu verdanken. Okay. Ja, dann mache ich nur kurz die Einleitung. Wir finden statt mit freundlicher Unterstützung von woodconic.com, vom Jörg, seiner Internetagentur aus Graz. Und wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Wir fangen offiziell um 19.30 Uhr an. Wenn Sie auch dazu kommen wollen, einfach immer montags 19.30 Uhr in der Zypresse. Und vielen Dank an unsere treuen Flatterer, namentlich Bernd Schlapsi und den anderen, den ich noch nicht auswendig weiß, Ayuwo oder so. Okay, dann hier mit meiner rituellen Frage. Klaus, Alexander, worüber wollt ihr heute erzählen?
Ja, also ich werde eigentlich nur ein kurzes Review machen über Wasteland 2.
Dass du da
ich ja glücklicherweise jetzt den Key bekommen habe. An dieser Stelle noch herzlichen Dank an Hobbs. Ja.
Das hast du festgespielt.
Ja.
Wasteland 2, sehr gut.
Bis zur Verzweiflung wurde. Wobei die Verzweiflung da manchmal sehr früh eintritt. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Und ich gebe dann mal weiter.
Alexander, du hast uns ganz viele Sachen mitgebracht.
Ja, also ich kann berichten, ich habe das letzte Dreivierteljahr sozusagen auch an einem Projekt gearbeitet, an einem Source-Projekt gearbeitet. Nennt sich Machine Kit. Näheres will ich dazu später erzählen. Und eben auch viel mit dem Beaglebone und anderen Open-Hardware-Projekten. Also habe da sehr viel Erfahrung gesammelt und kann da auch vielleicht...
Heute erzählst du ein bisschen, ja. Okay. Ja, und ich habe eigentlich nichts erlebt, was ich irgendwie berichten könnte. Ich habe nur etwas geschafft. Ich habe ein Buch ausgelesen über den Ersten Weltkrieg. Und falls ich meinen Sackerl finde, mache ich eine kurze Rezension darüber.
Ja, das ist jetzt aber Erster Weltkrieg. Ich glaube, mit Computer waren es noch nicht ganz so weit.
Noch einmal?
Mit Computer waren es da, glaube ich, noch nicht ganz so weit.
Nein, noch nicht, aber es ist...
Wer war der Erste?
Der Erste.
Ja, wer weiß es? Konrad Zuse, genau.
Z2 oder so.
Wow, da hat jemand die Hausaufgaben gemacht. Super.
Na, Erster Weltkrieg hat damit zu tun, dass es 2014 ist, dass das 100 Jahre her ist.
Ja, schon.
Wobei, man ist sich nicht ganz einig, vielleicht waren die Amerikaner auch früher dran, aber es ist ein bisschen streitig.
Sagen wir mal so, sie waren die Ersten, die auf Röhren- und Siliziumtechnik das Ding gebaut haben, aber der Erste, das war eben der Zuse in Berlin, ich glaube 41 war das, und es war halt der Erste, der es wirklich mit einem Laser aufgebaut hat. Aber ist klar, über den großen Teich will man das nicht gern hören.
Ja.
Beim Thema Computer, du hast da etwas Schönes mit, nämlich einen BeagleBone Black. Richtig. Oder ist das nur das Gehäuse dafür?
Also nein, in dem Fall.
Das schaut so aus
da
wie,
ist
ein,
auch wirklich
wie ein Raspberry Pi, schaut das eigentlich aus.
Richtig, wie also ist auch ähnlich zum Raspberry Pi. Der Unterschied von dem Ganzen ist, es steckt SoC, was darauf verwendet ist, ist ein komplett anderer.
Der Prozessor, oder?
Genau.
Ja,
der Prozessor.
Mhm.
Ist, glaube ich, ein ARM335X von Texas Instruments. Und aufgrund dessen eignet er sich auch besser für diverse Hardware-Spielereien, wie zum Beispiel Ansteuerung von CNC-Maschinen und 3D-Druckern. Mhm. Und das ist auch der Punkt, warum ich eigentlich dazu gekommen bin
und
warum ich
das meine. Und was sind jetzt die Unterschiede zum Raspberry Pi? Der ist ein bisschen teurer? Oder
ein bisschen stärker, oder? Ein bisschen teurer. was noch ein Unterschied ist, das ganze Board ist Open Hardware. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Raspberry Pi ist nicht Open Hardware.
Nicht komplett, ja.
Nur die Treiber und so weiter sind alle
offen. Also und der Beagle ist wirklich...
Richtig. Leider sind, aber da ist wieder das Problem, es sind nicht alle Treiber offen, vor allem der Grafiktreiber. Aha. Da gibt es so einen proprietären SGX, glaube ich, das nennt sich der. Das ist ein bisschen ein Nachteil, aber prinzipiell ist das Beaglebone sozusagen
ein relativ etwas, offen.
Ja, also vom Prinzip her sehr ähnlich wie der Raspberry. Mhm. Ja.
Falls Sie jetzt ein ganz komisches Wummern hören, wir hören das auch. Das ist irgendein ganz frisches Störgeräusch, das wir noch nie hier gehabt haben, wieder sehen.
Nee, also Beaglebone ist auf jeden Fall eine sehr interessante Hardware. Nur bis zu dem Punkt, wo der Banana Pi rauskommen ist. Also jetzt denke ich, würde ich eher einen Banana Pi vorziehen.
Von Performance-mäßig oder?
Auch das. Wobei ja der Beagle auch schon performancemäßig relativ gut war.
Ja, es gibt einen Grund, warum ich diesen Telefon mitgenommen habe und warum wir den
eigentlich... Hast du hier schöne Module, sag mal.
Ah, das sind echt nur Schrittmuttertreiber für dieses Board da. Also
der Grund, dass du das
Beagle Board hast? Dann komme ich auch gleich zu dem Board. Hier.
Das hast du jetzt noch ein Board in einem Plastiksack?
Das ist ein C-Ramps.
Also so eine grüne Platine mit
der 3D-Drucker und Red-Hot-Community zu tun gehabt hat, kennt vielleicht das RAMS-Board für den Arduino.
Jetzt weiß ich, wo ihr es
geht. Da musst du mir erklären, was das ist.
Das RAMS-Board ist ein Erweiterungs-, also ein Aufsteckboard.
Ein Schild für den Arduino?
Genau, ein Schild für den Arduino. Beim BeagleBone nennen sie sich Capes, beim Raspberry nennen sie sich HUDs, glaube ich.
Also praktisch Hardware, mit der du eine Hardware mächtiger machst oder mehr Anschlüsse verpasst.
Richtig.
Und was kann dieses Ding und vor allem, wie hat das jetzt mit der RepRap-Community zu tun? Das
habe ich nicht verstanden. In dem Fall zu tun, das sind sicher eben C-Ramps. Es baut auf dem RAMS-Board auf.
Und das RAMS-Board ist was, damit du ein Arduino benutzen kannst, um einen RepRap-3D-Drucker zu steuern?
Richtig, genau.
Okay.
Und genauso wie eben das normale RAMS-Board ist das C-Ramps, eben Open Hardware.
Also darf ich da buchstabieren? C-R-A-M-P-S. C-Ramps, ne?
Genau, ja.
Okay. Also eine offene Hardware sozusagen. Mhm. Und ja, und da, ich sehe da jetzt, das sind lauter so Kontakte, wo ich wahrscheinlich irgendwas draufstecken kann. Lauter so Stiftrollen stehen da in die Höhe.
Richtig, und diese Kontakte zum Draufstecken sind eigentlich für Schrittmotortreiber gedacht. Also genauso wie beim RAMS kann man auch einfach die Schrittmotortreiber aufstecken sozusagen.
Das sind jetzt so ganz kleine Chips mit einem Kühlkörper.
Genau.
Und ja, und wo steuert der jetzt den Motor an? Also den muss ich dann die Elektrik über diese Stiftung da anschließen.
Genau, also die Elektrik muss man halt je nach Drucker dann entsprechend
haben. Und ich könnte damit jetzt also so eine Open Source Killer-Robot-Spinne bauen und mit den Schrittmotoren steuern dann die Füße von der, oder?
Wäre theoretisch möglich, ja.
Jetzt mal so eine ganz dumme Frage, weil ich es gerade nicht verstehe. Ich weiß schon, ich oute mich hier total als absoluter Noob in dem Sektor. Aber was sind diese Module? Sind es praktisch nur die Endstufen, oder wie?
Ja, da ist eigentlich nur ein...
Ja, Hochleistungsrandist
da runter.
Also, kannst du erklären, was ein IC ist? Ein
Integrated Circuit, ja.
Also ein Chip.
Ein Chip sozusagen. Mhm. Und das ist halt in dem Fall ein Analog-Chip, der quasi die Signale, Schrittmotorsignale, umwandelt auf Strom für die Schrittmotoren. Mhm. Ich glaube, diese kleinen Module gehen bis 1,5 oder 2 Ampere, deswegen auch die Kühlkörper da drauf, um das Ganze eben zu kühlen.
Also er macht auch die Schrittumwandlung in die Module?
Genau, also die Schritte werden generiert, in dem Fall auf dem BeagleBone, und die Umwandlung in den Strom, der benötigt wird, um die zwei Spulen von einem Schrittmotor...
Mhm, macht dann dieser Chip, genau, den du da auf dieses Schild drauf
tust. Okay, habe ich verstanden.
Und eins jetzt, dieses ganze Krams, das setzt du aufs Beagleboard drauf, oder was braucht das als Unterling?
Ja, genau, das normale RAMS ist eben gedacht als Schild für ein Arduino, und das C-RAMS ist die Version quasi für...
Ah, und damit rüstest du da jetzt, damit rüstest du jetzt dein Beagleboard auf.
Genau.
Mhm. Okay, aber was ich jetzt immer noch nicht ganz verstehe, wozu hast du das gemacht? Also du hast ja keinen Spinnenkampfroboter, oder?
Okay, ich habe das C-Ramps nicht gemacht, also...
Ja, ich meine, wozu brauchst du das?
Wozu ich das brauche?
Ja.
Und zwar, ich bin schon länger unterwegs eben in der Wiener 3D-Druck-Community,
In der Wiener, was?
3D-Druck-Community.
3D-Druck, sehr gut, ja.
Ja, es gibt ja auch ein monatliches Treffen.
Kannst du da gleich die Webseite sagen von den?
Ich weiß nicht auswendig, aber es nennt sich, glaube ich, 3D-Druck-Selbsthilfegruppe oder so.
Ganze
also, es ist einfach der erste Google-Treffer, ja.
Und seid ihr im MetaLab stationiert oder in einem Lokal?
Nein,
oder
wie findet man euch? Im Museumsquartier, im Raum D, glaube ich, jeden ersten Dienstag im Monat.
Okay.
Man sollte aber zuerst mal abchecken, ob das wirklich funktioniert.
Okay.
Das findet nicht jeden Monat.
Und da kommen die Leute mit ihren Druckern oder treffen sich nur so?
Ja.
Das heißt, wenn man irgendwie in diese Community mal reinschnuppern will, wäre das vielleicht eine gute Gelegenheit? Oder seid ihr nicht so anfängerfreundlich?
Ja, ich habe euch irgendwann vor nicht allzu langer Zeit einmal gesehen, vor ein paar Monaten.
Im Raum D, oder?
Ja, klar.
Ah, okay.
Haben wir nur gedacht, was machen die ganzen 3D-Drucker da drin?
Ja, jetzt gibt's den Grund dafür. Also manchmal sind mehr da, manchmal weniger. Ich muss sagen, ich habe leider in letzter Zeit wenig Zeit gehabt, dort vorbeizuschauen, das letzte Mal im Sommer eben, aber nächsten Jänner bin ich zum Beispiel auch wieder dabei.
Cool, das heißt, es gibt in Wien eine eigene 3D-Drucker-Subkultur sozusagen.
Ja, die gibt es, glaube ich, schon seit 2 Jahren oder so.
Ja, aber auch formell sozusagen.
Richtig.
Sehr gut.
Und ich bin dadurch eben auch auf, also ich habe auch einen Arduino-basierten 3D-Drucker mit RAM-Sport daheim.
Einen Reprap, oder?
Einen Reprap, ja. Genau. Ich glaube, es war ein Mental Max, ja.
Welcher?
1.0. Also das war ein Mental Max 1.0.
Kann man da vielleicht kurz ausholen für die noch in der Sendung verbliebenen
Nicht-Nerds?
Wer immer du bist. Diesen Download-Statistik, wir machen mal 2 Hörer an. Der Reprap ist, was glaube ich das Ziel ist, dass es ein 3D-Drucker ist, der sich irgendwann einmal selber drucken können soll.
Also richtig.
Und dann kommt die Herrschaft der Maschinen und
ja, das war zumindest das ursprüngliche Ziel.
Und daran arbeiten lauter Nerds jeden Tag nach Feierabend mit Leibeskräften.
Genau. Ne? Ich glaube, das Projekt ist schon circa 10, wie viele Jahre ist das jetzt schon 10 Jahre
fast? 2003 oder so habe ich schon
genau. Also dadurch ist das, als 3D-Drucker gibt es ja schon seit den 80er Jahren. Nur dank RepRap ist das Ganze sehr populär geworden und wir befinden uns gerade eben in einem Höhepunkt des Ganzen und man sieht immer wieder Startups und Firmen, die sich eben mit 3D-Druckern brüsten wollen und
sieht sie
ja in jeder Zeitung und was auch immer.
Also immer. Kannst du sagen, wenn man jetzt so 3D-Drucken anfangen will und man zu Hause einen handelsüblichen Computer, was muss man so hinlegen für sozusagen eine billig Reprap-Variante?
Das man mal ein bisschen fängt von den Selbstbau-Varianten ab, so 300 bis 400 Euro an. Beziehungsweise wenn man sich immer selbst Details sucht, dann eher im unteren Bereich 200 Euro. Wenn man jetzt einen fertigen will, egal ob Open Hardware oder nicht Open Hardware, findet man ab 1500
Euro. Okay. Also für den dezidierten Hobby-Bastler schon erschwinglich, die Selbstbauweise.
Ja. Also vor allem,
dann kann ich mir meine Lego-Steine selber ausdrucken.
Ja, eben. Also das Ganze auch.
Man muss dann aber gut hinterher feilen.
Genau. Also das Ganze wird
fruchtbare Kleinteile zum selber machen.
Oft ist besser angepriesen, als es in Wald ist, aber vom Prinzip her kann man schon mal.
Nee, was ich wahnsinnig gerne mal zusammenbaut hätte, das wäre Mental Max 2.5 gewesen. Der ist jetzt aber definitiv nicht mehr als Reprap anzusehen. Weil die ganz. Aber da sieht man einfach, wenn man Präzisionsteile will, da brauchst du halt einmal vernünftige Schlitten drauf und so weiter. Und das kann man als Reparatur bauen. Ich meine, Entschuldigung, wie soll denn das gehen?
Richtig, also ich komme noch weiter.
Okay,
und eben zu diesem Board.
Also und dieses Board hast du jetzt gebraucht, das ist von deinem RepRap oder das ist jetzt nur so ähnlich wie das, was die RepRap-Leute verwenden?
Ja, die RepRap-Community verwendet eben noch immer vermehrt Arduinos und RAMs. Seit letztem Jahr, glaube ich, sind auch andere Boards wie das Smoothie-Board aufgekommen, ARM-basierte Mikrocontroller. Aber auch eben dieses hier. Billibon. Plus der Port von Linux CNC auf das Billibon. Wer schon mal mit CNC-Maschinen zu tun gehabt hat.
Das ist Computer Aided Manufacturing oder was ist CNC?
CNC,
Drehen und Fräsen,
ja,
computergesteuert.
Ich weiß es.
Die Abkürzung fällt mir auch nicht mehr ein.
Genau. Das sind diese Maschinen, die so in jeder besseren HTL findet.
Genau, du stellst einen Trottel hin, den du das Programm reinlädst und der drückt immer wieder aufs Knöpfchen, bis genug rausgefallen ist.
Richtig, also das ist das Ding, was in der Industrie verwendet wird, um
Drehteile. Also programmierbare Drehmaschinen. Genau. Okay,
Drehmaschinen. wer schon mal damit zu tun gehabt hat, vor allem im Hobbybereich, hat sicher von den Linux-CNC schon gehört. Sie meinen, ein Open-Source-Projekt, das existiert seit, wenn nicht, 20 Jahren oder? Okay. Also, das existiert schon sehr, sehr lange. Ging aus dem Projekt EMC 2, glaube ich, hervor. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall wurde das, war das Projekt bis jetzt eben für normalen Computer-Hardware gedacht. Und seit letztem Jahr eben mit dem Port von Linux CNC auf das Billabone ist es eben auch möglich, das Ganze für andere Dinge zu verwenden. Also nicht nur CNC-Maschinen, sondern auch eben 3D-Drucker.
Ja.
Und da komme ich ja ins Spiel sozusagen, weil ich bin der ganzen Community beigetreten sozusagen. Nicht als der direkte Linux-CNC-Community am Anfang, sondern ich war beim Fork dabei. Und zwar den Machine-Kit-Fork. Der Fork hat das Ziel eben, Linux-CNC nicht wie gewohnt auf normalen Maschinen einzusetzen, sondern auch auf Dingen wie 3D-Druckern oder auch Robotern, Quadcoptern, was auch immer. Also was einem auch einfallen kann, was man damit machen kann.
Mit Linux-CNC ist.
Ja, genau. Beziehungsweise Machine Kit nennt sich dann das neue Projekt sozusagen aus der Fork davon. Das war im Mai dieses Jahres.
Und ich kann mir jetzt ein bisschen wenig vorstellen, kannst du konkret sagen, was deine Idee ist? Also was konkret willst du machen? Hast du einen fliegenden Quadcopter oder so?
Damit ich bin nach wie vor am 3D-Drucker dran.
Ja.
Also es gibt schon ein paar 3D-Drucker eben basierend auf dem Ganzen. Ich muss sagen, ich arbeite nicht nur in meiner Freizeit daran. Sondern auch beruflich. Und was ich jetzt auch noch machen will, wenn ich Zeit habe, ist meinen Roboter von bauen, also nicht der Drucker. So ein kleiner Self-Balancing Robot. Projekt auch mit Arduino.
Was macht ein Self-Balancing
Robot? Ein Self-Balancing Robot, ein Robot auch genannt Inverted Pendulum.
Das steht auf einer Halbkugel und ist instabil,
oder? Das ist ein Roboter, der auf zwei oder einem Bein, je nachdem, halt stehen kann, also normalerweise umfliegen würde, nur dann balanciert wird sozusagen mit Gyrosensor.
Also du musst ständig ausrechnen, wie er sich
jetzt richtig, bewegt. Also das ist ein regierungstechnisch sehr spannendes
Projekt. Dazu fällt mir gerade das letzte Video vom Masimo ein. Kannst du dich da an das erinnern, vor 3-4 Monaten?
Wüsste ich jetzt nicht. Ne?
Und der Masimo kennst du aber?
Ja.
Da haben sie eins abgeliefert, der springt auf einem Bein. Unter anderem.
Okay, ja.
Also da war ich wirklich platt, mal zu sehen, wie weit man, dass man jetzt mit der Steuerungstechnik von humanoiden Robotern in Anführungszeichen schon ist. Also da war ich wirklich schwer beeindruckt. Ich glaube, das müsste so August, September gewesen sein, dass das rauskommen ist. Die bringen da jedes Jahr so quasi ein Update mal bei der Messe raus. Wir haben da so ein paar Minuten Video gemacht, was jetzt der aktuelle Stand der Programmierung ist. Höchst beeindruckend.
Also, es sind wirklich erstaunliche
Dinge. Aber ganz ehrlich, das habe ich noch nicht kapiert. Du brauchst jetzt dieses Board, um mit deinem 3D-Drucker so einen Roboter zu drucken, oder du steuerst direkt den Roboter, dessen Schrittmotoren mit diesem Board?
Genau, also bei dem Board ist das Ziel sozusagen einfach, den 3D-Drucker damit zu steuern.
Okay.
Ist auch möglich, natürlich, nicht nur die Drucker, sondern auch normale CNC-Maschinen zu steuern.
Ja.
Was auch irgendwie sinnvoll ist, weil das Ganze aus dem Linux-CNC hervorgeht. Und, ja, ich bin eben schon längeres Zeit in der Community tätig. Vor allem in letzter Zeit an User-Interfaces. Und, wie ich schon erwähnt habe, ich arbeite nicht nur in meiner Freizeit dran, sondern mittlerweile auch beruflich.
Du hast eine Firma, oder?
Ich habe keine Firma, sondern ich arbeite bei einer Firma, die kleine CNC-Maschinen quasi zum Mitnehmen herstellt, sozusagen, für Schulungszwecke.
Dann erklär, wozu brauche ich eine kleine CNC-Maschine, was kann ich mir damit machen?
Die kann man dazu verwenden, um zu erklären, wie eine große CNC-Maschine
ist. Okay, aber ich kann mir da nicht zu Hause so eine Fabrikfertigung von, sagen wir jetzt, Patronenhülsen oder sowas?
Fabrikfertigung nicht, nein.
Aber also eine Serienfertigung nicht.
Ja, genau. Also als Serienfertigung sind
die Dinge... Entschuldigung, nicht warum willst du Patronenhülsen
fertigen? Renner als Anwendungsbeispiel.
Das habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Und kombiniert mit einem 3D-Drucker dann.
Ja. Also
diese Typen, die mit 3D-Drucker
eben drum, so Waffen machen. Ne? So Liberator bauen und dann so drehen wir sich mal schnell die Patronenhülse. Genau.
Ja.
Nein, ich habe es gerade. Also das ist, also diese kleinen CNC-Maschinen sind eher für HTLs oder so gedacht, die ihren Schülern erklären wollen, wie eine CNC-Maschine funktioniert.
Genau, das ist genau der Einsatz.
Aber es gibt jetzt, oder gibt schon eine, so wie die Hobby-Bierbrauer, eine Szene von Leuten, die eine kleine CNC-Maschine so zu Hause haben wollen, statt der Modellbahn-Eisenbahn und damit dann mehr Clean-Eisenbahnen nachfräsen oder keine Ahnung.
Ja, so Modellbau sind die zweite Gruppe von Leuten, die
es benutzen. Ich stelle mir das eher mal so vor, dass man die zum Beispiel für einen Messeaufbau mitnimmt, so wie es mir mal jemand erklärt hat, warum man immer noch feilen muss, wie damals eine Ausbildung gemacht hat. Er hat gemeint, ja, er hat einmal jemanden auf einer Messe getroffen und der hat gemeint, ja, feilen ist nach wie vor extrem wichtig. Sie sind einmal auf eine Messe gekommen, irgendein Teil haben sie halt dann vergessen gehabt, dann haben sie sich über Nacht hingestellt und das Ding gefeilt.
Also irgendein Zapfen jetzt oder irgendein Nagel oder...
Ja, irgendein komplexes Teil. Die haben halt dann die Nacht durch, haben sie einfach das Ding dann gefeilt, weil es war einfach nicht möglich, das irgendwo nur rechtzeitig kommen zu lassen. Haben sie so ein Stück Eisen besorgt und haben das Ding einfach selber gebaut.
So, wenn du sozusagen zu Hause Metallverarbeitung machen willst, kannst du die Dinger brauchen.
Ja, Metallverarbeitung.
Da ist auch Kunststoff drin, damit du da Holz kriegst.
Dafür ist besser geeignet. Mhm. Also vor allem Holz.
Und das ist halt genauso ein Anwendungsfall, wo du sagst, okay, da schmeißt du so eine kleine CNC-Fräse rein und wenn wirklich was schief geht, dann bauen wir halt das Ding nach. Also wie gesagt, so gerade so Messeaufbauten und sowas ist das vielleicht ganz interessant. Richtig, ja.
Also jetzt habe ich es, wann mir so ein Spielstein vom Mensch ärgert, ich nicht oder eine Schachfigur verloren geht bei meinem Reiseschach. Ja? Anstatt dass ich die stundenlang im 3D-Drucker in Schichten ausdrucke, könnte ich es mal mit dem Ding dann drechseln lassen.
Ist richtig.
Muss ohne sagen, handwerkliche Fähigkeiten haben zu müssen, ne? Sondern nur Programmierfähigkeiten.
Ja.
Was ja der große Sinn von der ganzen
eine ist. Gewagte Theorie.
Ja, das stellt sich dann heraus. Ja, in Wahrheit können die CNC-Maschinen das, was die 3D-Drucker, also können die das schon seit vielen, vielen Jahren, was die 3D-Drucker heutzutage machen.
Mhm.
Mit dem Unterschied, dass man natürlich so Sachen Hohlräume in Objekten und so weiter nicht gleich einfach realisieren kann. Aber prinzipiell ist das die Technologie, die verwendet wird zum Fertigen von Sachen.
Ja, ja.
Und dass das Zeug aus der CNC-Drehmaschine zumeist unzerbrechlich ist.
Ja.
Also weil es nicht in Schichten aufgegossen wird, sondern...
Halt nee, weil es einfach aus Metall ist. Ja. Und 3D-Druck kannst du zwar Metall in Sinterverfahren aufbringen... Also gibt es da noch weiteres inzwischen?
Gibt ein paar Verfahren, aber zurzeit nichts End-User-erschwingliches. Man kann online sich Sachen drucken lassen, kostet dann ein Kubikzentimeter 20 Euro oder so irgendwas. Also ist gar nicht so teuer, aber es ist halt noch nicht so wirklich
schwierig. Und du bist zu Hause auch stolzer Besitzer so einer kleinen CNC-Maschine, oder?
Ich habe eine, ja.
Und was machst du damit? Also ich möchte mir einfach so vorstellen.
Ich verwende es nicht zum Entwickeln. Also ich muss sagen.
Das kann ich schaffen.
Ich bin einer von
nicht so am Schwarzmarkt so Schachfiguren billig.
Ich bin einer von den Leuten, die mehr entwickeln als
benutzen. Okay, okay.
Ja, ich glaube, die Schachfigur wird dann teurer wie das ganze Brett.
Man hat sich handgefertigt sozusagen.
Aber mal so ganz was anderes zum Thema 3D und RepRap. Wie viel Strom brauchen die Dinger eigentlich?
Ich glaube, darüber sollte man nicht so genau reden. Aber prinzipiell...
Genau darüber sollte man mal reden.
Ja, also muss dazu sagen, 3D-Druck ist keine Fertigungstechnologie, die für Massenproduktion also geeignet ist. Was das meiste Energie verbraucht davon, also unsere kleinen CNC-Maschinen brauchen so ca. 70 Watt oder so. Das Problem beim 3D-Drucker ist die Heizung. Vor allem, wenn man für viele Materialien auch ein beheiztes Druckgerät
und das geht alles elektrisch.
Genau. Das sind dann schon mal 500 Watt oder so für einen 3D-Drucker. Und das Ganze betrieben dann 10 Stunden für manchen Druck. Also wenn man sich die Kosten ausrechnet, die Fertigung zahlt sich niemals.
Also das Wesentliche ist die Heizung.
Genau. Da gibt es natürlich andere Verfahren, wie zum Beispiel Stereolithografie. Da man die Heizung nicht dafür ist, das Material teurer. Ja, alles Vor- und Nachteile.
Und sind die Hobby-CNC-Leute jetzt eine andere Subkultur als die Hobby-3D-Drucker oder gibt es da Berührungspunkte?
Ja, also absolut. Also
nicht der, für dich jetzt.
Der Berührungspunkt ist dieses Projekt. Da.
Okay, ja. Okay.
Die Hardware einfach.
Da muss dazu sagen, Linux-CNC, vor allem anwendermäßig, ist die typische Schiene große, also es sind große Maschinen gedacht normalerweise. Mhm. Und demnach auch die Anwender eher aus der mechanischen Seite der Industrie. Mhm. Und 3D-Drucker hat sich eben in der sogenannten Maker-Szene sehr stark verbreitet. Okay. Das heißt, die Anwender sind normalerweise eher normale
Hobbysten.
Ja,
Hobbysten. Okay. Achso, und jetzt wächst das so zusammen, oder?
Ja.
Ihr schrumpft sozusagen die CNC-Maschine.
Das wäre schön, Hobbykeller taugt. Weil das gleiche, weil ich das gleiche Funktionsprinzip bewegen, also.
Ja, ja, ja. Das heißt, wenn ich euer Geschäftsmodell eurer Firma jetzt so richtig durchschaue oder erahne, dann ist das, dass ihr auf den magischen Moment wartet, wo dann die ganzen 3D-Druckertypen sagen, nach hunderten gedruckten sagen, mit einer CNC-Maschine könnte man das alles viel schneller machen.
Daran wird noch nicht nachgedacht, aber eigentlich nicht das Geschäftsmodell der Firma, sondern eher, das ist eher die Idee hinter dem Maschinenkit-Projekt. Ein langjährig gereiftes Projekt sozusagen in einer frisch gewachsenen Community wieder zu verwenden.
Und was ist jetzt Maschinenkit?
Maschinenkit ist eben dieser Fork von Linux CNC.
Ja. Warum forken die wegen Namensstreitigkeiten? Oder?
Nein, also der Fork hat eher andere Gründe. Mhm. Der wesentliche ist, dass das Projekt, also das Mergen von Patches und so weiter, nicht schnell genug vorangegangen ist. Wenn man die 3D-Drucker-Szene allgemein verfolgt, dann sieht man, dass sich das sehr viel schnell weiterentwickelt. Mhm. Und aufgrund dessen müssen... Also wir haben viele Neuerungen auch eingebracht, vor allem was betrifft Internet of Things und Machine to Machine.
Okay.
Und diese Sachen sind viel schneller einzuarbeiten, waren nicht leicht einzuarbeiten in Linux CNC und aufgrund dessen ist es dann
davon. Okay, okay. Letzte Frage noch, du hast da so ein schwarzes Kasterl mit einem, was ausschaut wie ein Parallelport von früher.
Richtig, richtig. Also,
und ein USB-Port oder... Nein, Entschuldigung, ein LAN-Port.
Ein Ethernet, ja.
Ja.
Das Problem, also die CNC-Maschinen, das ist dieser Schnittpunkt zu sagen, die CNC-Maschinen wurden ja vor lange Zeit über normale Computer mit einem Parallelport-Anschluss gesteuert. Diese Box hier.
Für Leute, die jünger als 50 sind.
Ja.
Das ist so ein trapezförmiger, sehr
Drehmal
sehr,
dann kommst du
4 cm. 4 cm großer Port. Und der war früher Standard bei jedem PC, hat es immer zwei Serielle und einen Parallelen gegeben. Parallelen hat man mit dem Drucker angehängt.
Genau, also allgemein bei uns bekannt als LPT oder Line Printing Port, glaube ich, oder so irgendwas.
Und der ist nach wie vor Standard für die CNC-Maschinen, oder?
Ja, vor allem, da diese CNC-Maschinen ja mehr oder weniger unverwüstlich sind, existieren noch viele Maschinen, die mit dem Viele Maschinen davon mit Windows XP und älter. Mhm.
Da siehst du mal, manche Verbrechen hören nie auf.
Achso, und das braucht man, um das an moderne Hardware anzuschließen, praktisch ein USB-to-Parallelport.
Genau, aber USB-to-Parallelport ist ein Problem, weil ein Parallelport 25 Signale sozusagen gleichzeitig übertragen kann, der USB aber nur eines, serial.
Das heißt...
Realtime, also echtzeitmäßig nicht schaffbar.
Und wie geht das dann?
Unsere Idee ist eben genau dieses Kastel, darum gibt es diesen Port eigentlich.
Der dann WLAN.
Ah, der WLAN-Stick, der ist jetzt einfach nur
so. Also ihr übertragt es über Ethernet, jetzt check ich's.
Ethernet, ja. Oder das Schöne beim BeagleBone, das habe ich noch nicht erwähnt, im Vergleich zum Raspberry Pi. Der unterstützt standardmäßig über den USB das RNDIS-Interface plus er emuliert einen Flash-Speicher, das heißt, wenn man den ansteckt, kann man quasi Plug-and-Play damit arbeiten. Mhm. Und diese Box hier ist quasi eines der Dinge, die in den letzten halben Jahr in der Firma sozusagen gearbeitet hat, ist sozusagen ein Mini-Computer, enthält das BeagleBone Black, plus ein Cape für den Parallelport.
Ein schlauer Parallelport.
Genau. Um eben CNC-Maschinen anzuschauen. Mhm. Im Moment eben hauptsächlich die Maschinen, die wir benutzen.
Ja.
Weil wir eben das Problem gehabt haben. Unsere Maschinen sind sehr klein, sind preismäßig auch nicht in der Größenordnung, dass man sich dazu, also man musste sich bis jetzt dazu entweder einen Computer dazu kaufen oder eben einen Computer haben, der einen Parallelport noch hat. Widerspricht sich ein bisschen mit Laptops und so weiter.
Ja.
Und die Idee des Castros ist, das Ganze leichter zugänglich zu machen. Mhm. Also im Wesentlichen Plug and Play, Linux, Windows, Mac OS X anstecken zu können und damit eine CNC-Maschine zu steuern. Im Moment eben nur unsere Maschine, aber die Idee dann ist, das Ganze auch verwenden zu können für andere alte Maschinen, die vielleicht noch unter, weil nicht Windows 98 oder DOS, es sind noch viele DOS-Sachen in Verwendung.
Ja, also die halbmodernen Maschinen, da hast du ja dann WLAN mit nur WEP oder so.
Ja. Und auf dem Ding rennt ein Debian Wheezy. Da eben auch mit dem WLAN-Stick und Internetanschluss. Das heißt, man kann das Ganze auch über das Netzwerk betreiben. Wenn man sowas vorhat. Was ich mit einem, ja, mit DOS wird schwierig, mit Windows 98 oder XP will ich nicht ins Netzwerk gehen. Ja.
Also gibt es schon so einen Service, also dass du so zum Beispiel als Firma jetzt diese CNC-Maschinen in der Halle stehen lässt und ich schicke da per Webseite meine Druckaufträge hin und ihr druckt das, also so wie ein Print-Copy-Shop, wo ich sozusagen meine Files hinschicke und die werden ausgedruckt?
Also direkt auf die Maschinen wird das niemand machen.
Ich glaube, es würden schon einige Leute machen, aber...
Ich möchte zum Beispiel eine Playmobil-Figur gedrechselt haben,
ja.
Also so als Elfenbein.
Keine Ahnung, das wäre vermutlich technisch realisierbar.
Okay, okay.
Aber im Moment ist das nicht die Idee. Okay. Ja.
Du glaubst wirklich, irgendjemand würde einem User einen direkten Zugang zu einer Maschine ermöglichen?
Ich wäre mir also ziemlich sicher, dass das
Leute machen. Ich würde sogar so ein Wettbüro anschließen, wo dann so Wetten laufen und ich wette, du traust dich nicht einen Finger reinstecken, wenn User XZ aus Peking jetzt 12 Jahre den Druckauftrag gibt. Traust dich nie. Geht schon.
Fake.
Ja, na, meine Geschäftsideen sind nicht immer ganz doof über. Ja, super.
Ja.
Und machen wir gleich ordentlich Werbung. Wie heißt deine Firma oder wie findet man die im Netz?
Die Firma heißt The Cool Tool.
The Cool Tool.
Ja, wir sind stationiert in Mödling.
Ja.
Die Firma gibt es schon relativ lange und wir stellen hauptsächlich eben CNC-Maschinen für Schulen und Modellbauer her.
Habt ihr da Connections mit der HTL Mödling oder?
Ich weiß es nicht. Also okay. Muss zugeben. Aber wir sind international tätig, also wir verkaufen auch. Viel in andere
Ja, super, ja.
Und das Ding nennt sich Sandybox. Also wenn man es in Google eingibt, findet man vielleicht sogar was.
Sandybox,
ja. Der dahinter Billborn und unser Firmenhund heißt Sandy.
Ah, okay. Super.
Das ist die Story dahinter.
Da gibt es aber glaube ich noch andere, ja. Gibt es glaube ich noch eine andere Box, die so heißt.
Ich glaube, ja. Also.
Weil der Name kommt mir bekannt vor, aber hat dann mit eurer Firma sicher nichts zu tun.
Wahrscheinlich.
Und du selbst bist Mödlinger, oder?
Ich selbst, ich wohne in Wien.
Ach so, okay. Also du pendelst nach Mödling zum Arbeiten sozusagen.
Ja.
Okay.
Ja, und ich habe sozusagen jetzt viele Erfahrungen gemacht, auch mit Arbeit in Open Source Projekten.
Mhm.
Und generell mit Linux und Linux vor allem auf Geräten mit dem Beagle-Bone. Mhm. Dazu sagen, also es zahlt sich auf jeden Fall aus, um für Erfahrungen mit Linux zu machen.
Findest du?
Ja. Mhm. Ich habe auch vorher schon Erfahrungen mit Linux gehabt, aber jeder, der eben Zeit hat und mal was ausprobieren will, eben sollte sich eben ein Pi-Phone, einen Raspberry Pi oder ähnliches zulegen. Was ich sonst noch sagen kann, meine Erfahrungen mit WLAN-Sticks und ähnlichem Zeug. Sind eher schrecklich.
Dass die unter Linux nicht funktionieren, oder?
Ja, Treiber-Support vor allem mit Filtek. Ja. Der einzige, den ich eben empfehlen kann, ist eben, falls man einen Raspberry Pi hat und so einen WLAN-Stick sucht, dann kann er diesen Wi-Fi-Stick von Element 14, der funktioniert auch auf Billigbon out of the box. Also vermutlich auch unter jedem Desktop Linux. Also kann keine Garantie dafür geben, aber wenn der sucht.
Ein paar mehr gibt es schon für ein Pi, aber ja, es ist ein gewisses Problem, gebe ich
durchaus zu. Es ist schwierig, also vor allem, ich verwende diesen Stick öfters im Hotspot-Modus und da wird es dann schwierig mit den meisten Sticks.
Okay, gut, das habe ich noch nicht probiert.
Und dieser Stick hat, glaube ich, sogar freie Treiber.
Super.
Die Realtek-Treiber sind eher schwierig unter Linux, funktionieren auch. Zum Glück bei den Raspberry und ähnlichen schon default installiert, aber alles andere wird schwierig. Es geht. Ich habe auch die anderen Sticks zum Laufen gebracht, aber out of the box hat nur der gescheit
funktioniert. Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Na gut, super. Danke, Alexander. Voll nett, dass du das alles mitgebracht hast. Schickst du mir dann nachher möglichst bald nochmal Fotos oder irgendwelche Links, dass ich das in die Shownotes rein tue, falls ich weg bin. Okay, Klaus.
Ja.
Bevor du mir wegfängst.
Nein, also das wird sicher nicht passieren.
Also nochmal für alle nicht fleißigen Biertaucher Podcast-Hörer, der Klaus war nicht nur persönlich beim Biertaucher Podcast letzte Woche, sondern hat auch gleich, weil er das gemacht hat, gewonnen, nämlich ein Spiel, das wir Wochen vorher schon geschenkt bekommen haben vom Hopkins.
Wasteland 2. Ja. So, und ich wollte jetzt nur mal kurz ein Review zu Wasteland 2 machen. Um es gleich vorweg zu sagen, das Ganze wird ziemlich durchwachsen, ist rein meine persönliche Meinung. Und ja, also ich habe mir tierisch gefreut, einfach mal wirklich wieder was Rundenbasiertes zu spielen. Mhm. Charaktererstellung war oldschool-mäßig sehr anstrengend. Vor allem, es gibt keine Anleitung dazu, kein gar nichts. Man vergibt da irgendwelche Attribute, wo man nur erahnen kann. Ich meine, okay, es sind zwar diese Tooltips dabei, nur was das dann im Endeffekt im Spiel bedeutet.
Also, es gibt kein 200-seitiges PDF-Handbuch?
Habe ich zumindest keines gesehen. Habe an anderer Stelle auch gelesen, dass das nicht nur ich kritisiere. Also gehe mal davon aus, es gibt wohl nichts.
Das heißt, du hast auf gut Glück eine Party erstellt oder nur einen einzelnen Charakter?
Ich habe einen einzelnen erstellt und dann die restlichen drei mal von den Vorgefertigten rausgenommen, so wo ich mal gedacht habe, das könnte vielleicht funktionieren.
So startest du als Vier-Personen-Party?
Du startest mit vier Personen und kannst bis zu drei weitere mit aufnehmen. Wobei ich sagen muss, da ist mir gestern Abend noch fast der Kragen platzt. Also kannst du am Anfang eine Stufe 15 mit aufnehmen, die da rumsteht.
Du fangst als Stufe 1 an.
Ja.
Ja.
Das heißt, und du kannst da eine mit Stufe 15 mitnehmen. Freust dich wie kleines Kind. Hab die jetzt voll ausgebaut. Hab endlich Scharfschütze auf 10 gehabt. Dann marschiere da in das eine Tal rein. Die kriegt einen Funkspruch, sie kriegt eine eigene Truppe und weg ist.
Das heißt, es ist sozusagen, das Spiel bestraft dich dafür,
dass du da... Heißt, mir fehlt ein Packesel, mir fehlt ein Charakter.
Ja.
Und dafür, dass ich die erste Mal unter wirklich Probleme voll ausgebaut habe auf dem, habe mich gefreut, so, ha, jetzt kann ich mich endlich um das andere Zeug kümmern.
Ja, und wie ist das Spiel? Also wie funktioniert so die Grafik?
Na gut,
und,
aber...
Ist das Ganze irgendwie prozedural? Also oder spielst du immer genau die gleiche Story und genau die gleiche
Story? So, aber mal der Reihe nach. Okay, Charaktererstellung haben wir mal kurz abgehandelt. Grafik insgesamt... Ja, da sind wir eigentlich schon fast wieder zurück in der Charaktererstellung. Die Charaktere werden zwar angepasst, aber nur so, wie sie in der Charaktererstellung gehandhabt werden. Sprich, wenn ich dann auch andere Klamotten anziehe, oder nicht. Es ist vollkommen wurscht. Das Einzige, was passiert ist, wenn du Atompilz triffst, dann stehst du auf einmal in Unterwäsche da.
Wenn du was?
Dann stehst du in Unterwäsche. Wenn dich so ein Atomschlag erwischt.
Ach so, okay.
Also der fetzt dann die Klamotten runter, das ist
aber
dann noch
nicht
generiert.
Amerikanisches Spiel wahrscheinlich, ne?
Natürlich.
Okay.
Aber das ist ein Punkt, dazu komme ich dann noch. Da habe ich eh so eine Situation gehabt, da ist mir sowas von der Kragen platzt. Aber gut, wie gesagt, mal der Reihe nach. Also grafisch insgesamt mittel bis mäßig für 2014 könnte man eigentlich mehr erwarten. Was mich am meisten an dem Spiel wirklich stört, und ich muss sagen, ich spiele es eigentlich trotzdem relativ gern, aber was mich wirklich ankotzt, das ist einfach die Kamerasteuerung.
Zum einen. Du hast da 3D-Grafik.
Ja, ich wollte eine Frage dazu. Ich kenne das Spiel ja nur vom Namen her. Ist das jetzt da rundenbasiert oder im Echtzeitstrategie oder?
Im Kampfmodus ist es rundenbasiert dann.
Das heißt, man hat normal so eine Karte sozusagen.
Ja, so wie Baldur's Gate zum Beispiel, wo du Realtime hast und sobald du zum Kampf kommst, springst du in einen rundenbasierten Modus.
Aha, und man kann ihn dann auch auswürfeln lassen oder?
Also würfeln in dem Sinn, du haltst halt einfach drauf und schaust mal, was passiert. Bei der Klasse an Leuten, was du da zur Verfügung hast, schießen sie daneben, also ja.
Okay.
Nee, zurück zur Kamera. Du kannst die Kamera nicht frei bewegen. Du hast einen Vertikalwinkel, den hast du vorgegeben, da kannst du nichts dagegen tun. Der ist grundsätzlich eigentlich einmal falsch. Du schaust überall hin, nur nicht, was du willst. Und drehen kannst du nur in 45 Grad Stufen. Also, sorry, für 2014 geht gar nicht. Das ist einfach nur nervig. Auf große Karten kann man damit nur durchaus leben. Aber sobald du quer durch die Steppe da rennst und ständig Kampfbegegnungen hast, sind die Maps insgesamt so klein und so verbaut, du siehst einfach gar nichts mehr drauf. Du hast teilweise wirklich Probleme, einen Ausgang zu finden. Man, irgendwann kennt man die Karten, aber am Anfang, du suchst wirklich einen Ausgang.
Also du leidest dann User-Unfreundlichkeit.
Also wie gesagt, es hätten einfach 20 Jahren so machen können, kein Problem. Aber 2014 ist die Kamera absolute Katastrophe. Dann, weil wir schon beim Kritisieren sind, machen wir doch gleich weiter. Deutsche Sprache. Also, ich habe noch nie eine so schlechte Übersetzung erlebt.
Ja, kann man sich die Sprache wählen? Oder?
Die kann man wählen. Man sollte es wohl wirklich in Englisch spielen. Einer der schönsten Übersetzungsfehler, den ich gelesen habe, da gibt es brachiale Gewalt als Funktion, um irgendwelche Türen einzutreten und sowas. Und beim kritischen Fehlschlag brichst da irgendwas. In dem Fall dürfte sie sich wohl die Zehe oder was gebrochen haben, in Effekt nach zu urteilen. Und geheißen hat er dann, Moment, wie war das? Gequältes Flittchen.
Geschwelltes Flittchen.
Gequältes Flittchen.
Gequältes Flittchen.
Also ich weiß ja nicht, wer diesen Schwachsinn übersetzt hat. Dann hast du teilweise unten als Antwortoptionen im Dialogfenster in der Übersetzung zwei gleiche Antworten.
Ah.
Ich meine, man hat gerade darüber dann noch einen kompletten Satz angezeigt, aber unten die Button, die sind dann auch noch gleich benannt. Es ist teilweise die Button entgegen den eigentlichen Sinn beschriftet. Also
das erste Gebot des Computerspielers, du sollst nicht die deutsche Übersetzung spielen, du sollst das englische
ergänzen. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe noch nie so schlechte deutsche Übersetzung gesehen und da ist man ja manches gewohnt. Also, man muss für dieses Spiel wirklich sehr leidensfähig sein.
Aber jetzt zum Spiel, also du, ich nehme an, das spielt in so einem postapokalyptischen Szenario, die Welt ist atomverseucht.
Ja, natürlich.
So Mad Max-mäßig und du tust da mit einer Gruppe von Mutanten oder coolen Typen umeinander.
Ja, na gut, machen wir mal kurz Inhalte, also Story, eigentlich hat das Ding gar nicht wirklich eine Story, zumindest bisher noch nicht, am Schluss soll wohl noch eine kommen, aber soweit bin ich noch nicht. Im Prinzip geht es darum, USA und Russland Atomkrieg, klassisches Szenario, ganz was brillant Neues. Ja, und die überleben, du rennst da durch Arizona und du bist der Auserwählte, um Recht und Ordnung wieder aufrecht zu und da kommen wir dann schon eigentlich zu meinem Hauptkritikpunkt von der ganzen Geschichte. Das ist stellenweise eine derart patriotische Scheiße, dass einfach immer schlimmer geht.
Ja, hast du da vielleicht in deinem Meta-Witz nicht verstanden?
Dieser Meta-Witz, der schaut dann zum Beispiel so aus, du hast ein Dorf da befreit, da ist der Bürgermeister abgeknallt worden. Und gerade ein, zwei Tage, bevor du hinkommst. So, jetzt gibt's jemanden, der sagt gerade ins Gesicht, dass er dich für Arschloch hält. Und er hält von diesen Desert Rangers, also Überbleibsel der US Army. Und ja, entsprechend beliebt wie Fußpilz. Ja, er hält halt gar nichts von dir. Und die andere Tusse ist auf deiner Seite. Die fordert dich dann, nachdem du da so fertig bist mit den Gröbsten, fordert sie dich auf, die Leute so zu manipulieren, dass sie sie wählen. Gut. Als echter Demokrat habe ich das natürlich verweigert. Habe ja gesagt, was mich kann. So. Dann komme ich irgendwann nach Ewigkeiten zurück in mein Lager, dann fordert mich mein Vorgesetzter auf, dort die Wahlen zu manipulieren. Also Demokratieverständnis, null Punkte.
Glaubst du nicht, das ist so irgendwie so metakritisch, so irgendwie?
Nein.
Glaubst du nicht?
Ich glaube eher, da hat der Entwickler irgendwo ein geistiges Problem.
So wie die. Also nicht, der wollte irgendwie so in Wirklichkeit wie bei jeder Science Fiction ein Spiel
mit
der Gegenwart schreiben.
Nein. Ich glaube, der hat einfach zu viel von der eigenen Propaganda gelesen.
Oh je.
Also das kommen dann einige Stellen so, ha, wir die Tollen und...
Noch eine Frage zum Szenario. Spielt das von der Zeit her Kalter Krieg oder jetzt? Oder?
Ja, in der nahen Zukunft. Irgendwie so.
Nach dem Knall. Ja?
Also ich glaube so 20... Ja, so etwa in der Phase.
Fallout spielt ja eigentlich, glaube ich, in 50er, 60er.
Fallout weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Also das spielt in der Vergangenheit sozusagen, wo die Autos sozusagen atombetrieben und so weiter sind.
Das spielt schon, ich glaube so 2040, 2050 habe ich glaube ich irgendwann mal gelesen, bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. In einer relativen Zukunft.
Man muss dazu sagen, Fallout hat einen sehr berühmten Vorgänger gehabt in den 80er Jahren. Fallout zumindest. Wasteland.
Ja, genau, auf den spielen sie auch an. Okay, ja. Da findest du auch eine Diskette mit Wasteland 1 drauf.
Ach so.
Das ist auch wieder so ein Klassiker der deutschen Übersetzung. Du findest so eine Diskette, die dann unten im Text als Wasteland beschrieben ist und unten als Button als Ödland oder umgekehrt. Weiß jetzt nicht mehr genau. Ja,
du bist Übersetzer, der nichts
also, entweder ich übersetze alles oder gar nichts. Aber Eigennamen zur Hälfte zu übersetzen und dann an der anderen Ecke. Ja. Insgesamt, es macht eigentlich relativ Spaß.
Und was tust du so? Also was tust du mit deiner Truppe? Du suchst Nahrungsmittel oder Rätsel?
Es gibt ein unbekanntes Funksignal und du musst versuchen, zwei Funktürme wieder auszustatten, um das Signal anpeilen zu können. Über trigonometrische Messung. Das geht eigentlich relativ einfach, nur am Anfang des Spiels musst du dich entscheiden zwischen zwei Notrufen. Und also es gibt keine richtige Lösung, egal was du machst, es ist sowieso falsch. Entweder du kannst das Wasser für die Station oder fürs Land sicherstellen oder die Nahrung. Ist natürlich eine blöde Geschichte, weil irgendwie braucht man beides. Ja, und im Moment.
Wie funktioniert so ein typischer Kampf? Ich meine, das sind die Höhepunkte von so einem Spiel.
Ja. Kampfsystem. Das muss man, was ich jetzt gesehen habe, in der Beta sogar noch funktioniert haben. Da sind wir wieder bei der totalen Katastrophe. Du hast Höhenunterschiede, also sprich, der klettert auf irgendein Gerüst, Barrikade rum. Der schießt aber geradeaus. Der zeigt ja 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Schießt aber irgendwo unten ins Holz, weil er den Höhenunterschied nicht kapiert, du hast niemals eine Chance, den zu treffen. In der Beta muss es wohl funktioniert haben, also mit Granaten raufwerfen und sowas geht nicht mehr. Das heißt, du kannst da...
Aber an sich hast du ein 3D-Terrain theoretisch für die Kämpfe, was du ausnutzen können solltest.
Wo da im freien Sichtfeld teilweise sagt, Sicht verdeckt und wenn du dann gar nicht siehst, dann hast du freies Schussfeld. Also da gibt's die sehr, also bugfrei ist das Ding wahrscheinlich noch nie gewesen. Wird's wahrscheinlich auch nicht werden.
Wurde die Alpha verkauft, oder? Also nein, von der Qualität her.
Die Alpha wurde verkauft und zur Beta aufgestockt.
Okay.
Bei einem Patch müssen die über 250 Probleme gefixt haben.
Aber was macht dir jetzt Spaß daran? Du hast jetzt halt eigentlich macht schon Spaß.
Wie gesagt, also das Rundenbasierte und so weiter, das ist schon, nur wie gesagt, also man muss leidensfähig sein.
Okay. Gibt es so das Äquivalent zum Zauberer, also jemand, der so irgendwie Massenangriff machen kann, oder spielst du da praktisch vier mehr oder weniger Scharfschützen oder
Revolverhelden? Du kannst grundsätzlich jeden auf alle skillen. Mhm. Also du hast theoretisch alle Möglichkeiten, nur es gibt viel zu wenig Punkte. Mhm. Also musst du auf irgendwas spezialisieren.
Also du musst das mehrmals durchspielen, wenn du alle Klassen probieren willst.
Ich habe jetzt eine auf Zerstörer geskillt.
Auf Zerstörer?
Also schwere Waffen und Bomben entschärfen und sowas. Mhm. Wenn es gerade lustig ist, schmeißt mit Dynamit um sich. Mhm. Freundliches Wesen. Die eine habe ich als Scharfschützin ausgebildet. Mhm. Das ist, wie gesagt, habe ich endlich auf Maximum gehabt. Jetzt haut man die ab mitten im Spiel. Ich bin tierisch angepisst. Nee, also...
Das ist höhere Nerdqualität, wenn man traurig ist, weil eine Frau in einem Computerspiel verlassen
hat. Ja, das ist mir ja vollkommen wurscht, aber dass ich es erst so mühselig aufgebaut habe.
Ja, also das ist allgemein bei Beziehungen, dass du viel Arbeit reinsteckst und dann bist du verlassen.
Ja,
das ist ein gewisser Schmerz.
Kann man verschiedene Parteien spielen sozusagen, kann man
nein, in den USA eben, oder eben nicht.
Du bist immer die
Ranger. Du bist immer der super tolle. Das ist ja, sonst hätte ich das ja nie gespielt. Sonst hätte ich jede andere Alternative gespielt.
Gibt es das Äquivalent zum Schlösserknacken oder so? Also, oder irgendwie so ein Skill-Rätselteil?
Ja, das ist auch wieder so eine Geschichte. Du kannst Skillen auf Zahlenschlösser knacken, also ein normales Tresor knacken. Mhm. Dann gibt es die Hacking-Fertigkeit für elektronische Schlösser. Mhm. Und wenn er da schreibt, elektronisches Schloss, wenn er da schreibt, Zahlenschloss, und dann brauchst du aber die Fertigkeit elektronische Schlösser, weil mal wieder die Übersetzung falsch ist. Mhm.
Okay, ja.
Also, wie gesagt, man sollte das dann doch... Ich bin kurz davor, dass er auf englische Version umstellt.
Ja,
weil es ist wirklich so grottenschlecht übersetzt.
Sind das dann diese Hacking-Features, sind das dann Minigames oder wird das automatisch per Skill
ausgewürfelt? Nee, es sind keine Minigames, das ist rein zeitverzögert. Wird ausgewürfelt, wie hoch die Chance ist, und es gibt immer kritischen Erfolg und kritischen Fehlschlag. Was bei jedem Waffenskill und bei jedem sonstigen Skill.
Also nicht wie bei Fallout, wo man dann ein Fenster kriegt und quasi das auch manuell lösen könnte, wenn man
das Skill hat. Oh, ich habe nur das Dreier gespielt und das ist schon so lange wieder her, das weiß ich gar nicht mehr. Das läuft hier gar nicht mehr.
Das hat man wieder ein Programm eben
lösen können. Fallout 3 war geil, ja.
Also insgesamt höre ich so heraus, du kannst keine volle Kaufempfehlung
wie gesagt, ich bin
abgeben, aber
es ist sehr gemischt. Auf der einen Seite ist es gewisse Faszination, einfach diese oldschool rundenbasierte Geschichte, das ist schon voll mein Ding. Mhm. Auf der anderen Seite, es ist stellenweise einfach so furchtbar schlecht gemacht. Und wie gesagt, also diese Propagandascheiße, die da immer wieder mit auftaucht, also es ist wirklich zum Haare sträuben.
Ich vermute, du die Übersetzung und dass du deinen fehlenden Witz nicht ganz verstehst. Möglicherweise sind die ja wirklich so.
Nein, ich kann dir das ja gerne mal auch im Englischen dann zeigen, irgendwann bei Gelegenheit.
Ja, vielleicht musst du noch einmal ein Review machen, wenn du es in Englisch gespielt hast, ob sich dadurch irgendwas bessert.
Ja, wahrscheinlich der Sinn.
Genau.
Nee, man bräuchte eigentlich, um einige Sachen zu lösen, so Schleimerfertigkeiten oder Leute bedrohen oder sowas. Mm-hmm. Nur, du hast einfach die Skillpunkte nicht dafür. Also da kannst du entweder sterben und super geschickt im Reden sein oder...
Gibt's so wie in der Fallout-Serie dann immer so mehrere Wege, wie du dein Problem lösen kannst, also durch Diplomatie, Gewalt oder...
Danke für Stichwort, weil das ist noch eins von den Sachen, die mich wahnsinnig faszinieren, diese komplett offene Welt. Mm-hmm. Es ist wurscht, du kannst jedes Problem eigentlich von sehr, sehr vielen Seiten angehen. Mhm. Also du hast eigentlich in jeder Map immer Alternativlösungen drin. Mhm. Durch die Vordertür ist meistens ziemlich ungesund. Aber es hat halt alles seine Konsequenzen. Mhm. Also ob du jetzt das eine in einen Ort rettest oder in einen anderen.
Sind die nachher dann böse auf dich?
ja, dann kommen immer wieder Rückblenden storymäßig auf Wasteland 1.
Okay, ja.
So der Typ mit einem Luftgewehr, wo sie einen Hund erschossen haben und dann anschließend ihn und solche Sachen. Nur ist er dann gar nicht so tot, sondern ja gut, wir greifen der Story zu weit vor. Also wie gesagt, das hat durchaus seine faszinierenden Seiten. Mhm. Aber man muss wirklich leidensfähig sein. Das erinnert okay. ein bisschen sehr an Alien Isolation. Mhm. Das ist auch ein Spiel, was wahrscheinlich nie jemand ein zweites Mal spielen wird.
Und das ganze Wasteland 2 war ein Kickstarter-Projekt. Ist das jetzt schon fertig oder passt uns nach wie vor am Spiel herum und du hast das praktisch eine frühe, eine Beta-Version gespielt? Oder?
Nein, das ist das offizielle Release. Das ist, glaube ich, im... Ja, ich hoffe ja doch, dass da irgendwann einmal ein paar Patches nachschieben. Okay. Also Patches hat es inzwischen drei gegeben. Mhm. Wie ich vorhin gesagt habe, also in einem Patch waren schon über 250 Änderungen drin. Mhm. Sagt auch, glaube ich, einiges für sich. Also die haben da schon sehr frühzeitig was rausgeschoben. Und die deutsche Übersetzung muss ja wohl von der Community sein. Allerdings, wenn einer Deutsch spricht und dann so einen Scheiß vom Stapel lässt.
Klingt mir nach offiziellen Übersetzungsbüro, ne?
Nee, also ganz ehrlich, der Google-Übersetzer ist traumhaft dagegen.
Okay.
Vermutlich Fasern so.
Also, wie gesagt, also das mit dem Flittchen, das war schon da überhaupt.
Gequältes Flittchen, oder was?
Gequältes Flittchen, also irgendwie soll man auch painful irgendwas, also. Also wie es auf das Flittchen kommen, haben wir auf die Schnelle nicht erklären können. Aber ja, also wie gesagt, Google Translator bringt bessere Ergebnisse.
Also wenn ich das zusammenfassen kann, ein gemischtes Erlebnis oder durchwachsenes Erlebnis.
Also wenn man kein Problem damit hat, einige Kämpfe immer und immer wieder zu spielen und Alarmsysteme, die dann 20 Minuten nicht ausgehen, solange bis man halt da irgendwann mit dem letzten Blödmann fertig ist, der sich irgendwo versteckt hat. Mhm. Weil kaum ist der Kampf vorbei, auf einmal geht das Alarmsystem dann auch aus, aber erst hörst du das 20 Minuten.
Und letzte Frage, hast du schon das Gefühl, es macht Spaß, das Spiel mehrmals zu spielen, sozusagen, aber diesmal halt anders zu skillen, oder ist es dann doch immer wieder mehr?
Davon gehe ich aus.
Also hohe Replayability.
Es ist halt beim ersten Mal extrem viel zu lesen. Mhm. Wenn du das erste Mal gestorben bist und weißt schon, worum es geht, dann kannst du durchklicken. Mhm. Aber das ist halt wirklich die Oldschool-Geschichte. Ja, ja. Und so wie ich vorhin schon kurz erzählt habe, in einem anderen Review habe ich es sehr treffend gelesen. Also er hat einfach nicht verstanden, warum er Müllsäcke beim Durchsuchen, warum die vermint sein müssen. Und das extremste Beispiel, was er gehabt hat, war Kuhscheiße, die vermint war.
Verminte Kuhscheiße. Okay.
Also man kann es echt übertreiben.
Okay.
Genauso ein Minenfeld zum Ausheben. Das ist eine derart langwierige Geschichte. Du kannst erst durchrennen, musst du mal schauen, dass du alle entdeckst, dafür muss die Fertigkeit hoch genug sein und dann musst eben deinen Zerstörer hinten nachschicken, um jede Mine einzeln zu entschärfen. Mhm. Ja, da sind gleich mal 10 Minuten wieder vorbei.
Das also, fordert Lebenszeit.
Das, ja, wie gesagt, das ist nicht nur Lebenszeit, sondern extrem Nerven teilweise. Wenn sie dann wieder irgendwelche Mobs dann hinter irgendeinem Fahrzeug verstecken und einfach stehen bleiben. Mhm. Kannst nichts anderes machen, als irgendwie auf die andere Ebene zu kommen, weil der kriecht da nicht raus. Also KI-mäßig ist jetzt auch nicht so prickelnd. Die ersten größeren Roboter habe ich jetzt inzwischen gefunden. Mhm. Die waren heftig, die haben so, ich glaube, 540 Lebenspunkte gehabt.
Also hattest du epische Kämpfe, oder du hast das Gefühl gehabt, dass das...
Also als Vergleich, ich bin so seit bei 100 bis 150 Lebenspunkte, etwa in der Größenordnung, und dann stehen da auf einmal drei so Spinnenroboter gegenüber mit, ich glaube, 540 HP, was das waren. Ja, also da wird man leicht nervös.
Ja, habt ihr noch Themen? Ich hätte sonst ein Buch zum Rezensieren, aber ich kann es auch nächstes Mal machen.
Nee, mach mal.
Okay, also kurzer Einschub, also zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast online ist, bitte auf meinem Blog lesen, dort habe ich dann wahrscheinlich eine Rezension vom iX-Sonderheft Spiele programmieren geschrieben. Aber derzeit habe ich es noch nicht. Und was ich jetzt aber rezensieren kann, ist von Niall Ferguson, The Pity of War, 1914 bis 1918, ein Sachbuch über den Ersten Weltkrieg. Niall Ferguson ist ein relativ bekannter Autor und Historiker, der so halt Bücher schreibt, so populärwissenschaftliche. Und er hat da sehr recherchiert über den Ersten Weltkrieg, weil jetzt halt 1914 ist, 2014 und so. Und mich hat das Buch sehr fasziniert und er schreibt gleich im Vorwort, es gibt extrem viele Bücher schon über den Ersten Weltkrieg, das Thema ist ja schon ein bisschen gut abgelegen. Und er hat sich da sozusagen mehrere Fragen gestellt als Historiker und versucht, die dann halt durch Recherche und so zu beantworten in historischen Quellen. Und die Fragen im Einzelnen finde ich jetzt natürlich nicht, wenn ich sie so schnell suche. Aber eine Frage war zum Beispiel, er geht sozusagen mehreren Mythen nach, wie zum Beispiel, wir kennen die Dolchstoßlegende, also dass die Deutschen gesagt haben nach dem Ersten Weltkrieg, naja, die Revolutionäre in der Heimat haben den tapferen Kämpfern in der Front einen Dolch in den Rücken gestoßen, weil die waren im Felde unbesiegt. Also das, der Mythos. Also und das kann er halt relativ leicht widerlegen, einfach anhand von Tabellen, wie viele Leute übergelaufen sind, zu welchem Kriegsmonat und so. Und andere Sachen kann er wesentlich schwerer widerlegen. Zum Beispiel gibt es einen Mythos, oder sagen wir die Aussage, dass die Mittelmächte nie eine Chance gehabt hätten, für den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen, weil sie einfach wirtschaftlich viel zu klein waren. Und die Ententemächte, also die England und Frankreich und Amerika, haben einfach das weltweite Handelsimperium gehabt und haben dadurch gewinnen müssen. Und so, solche Aussagen. Und die tut er halt versuchen abzuarbeiten. Und das Schöne ist, er kommt eigentlich nie zu einer super tollen Aussage oder widerlegt irgendwas. Er sagt nur halt, es ist immer, also jetzt um das Beispiel zu nennen, mit diesem Wirtschaftskrieg, der zu Ungunsten der Mittelmächte war, da sagt er, ja, die Mittelmächte haben den Krieg verloren, unter anderem auch aus wirtschaftlichen Gründen, aber viel zu spät. Also wenn das Argument stimmen täte, dass sie von Anfang an keine Chance gehabt hätten, weil sie eben vom Erdöl und von gewissen Sachen abgeschnitten waren, von Kunstdünger zum Beispiel, oder von Hungersnöte gegeben, dann hätten sie den Krieg schon viel früher verlieren müssen, wenn es das genau sagt. Das stimmt halt so nicht, dass wir da Rolle gespielt haben und nicht. Und ein anderes war, ja, da ging es um die militärische Überlegenheit, also dass die deutsche Armee ein bisschen einen besseren Ruf gehabt hat, dass sie militärisch besser organisiert waren. Also jetzt um die Qualität der Schützengräben und so Tabellen, also wie viel getötete Feinde pro Mann im Feld, also auf die Kill-Verlustrate zum Beispiel. Ja. Da sagt er, ja, die waren besser, also die haben sozusagen besser gekämpft oder effizienter getötet, wenn man das so will, aber wenn es danach geht, hätten sie den Krieg gewinnen müssen. Ja. Das ist ein Wunder, dass sie ihn dann verloren haben. Und dann halt relativ interessante Fragestellungen, an denen er sich abarbeitet.
Ja, also die Theorie mit den Mittelmächten, das halte ich doch für ziemlich unausgegoren, um es einmal kurz zu sagen. Weil nach der Theorie hätte es ja in Russland dann auch keine Revolution geben dürfen.
Ja, er geht auch ein bisschen darauf ein, warum, also wann Revolutionen ausbrechen und also welche Wirtschaft zuerst zusammengebrochen ist.
Wann Revolutionen ausbrechen, ist ganz einfach, wenn die Leute nichts mehr zu beißen haben.
Ja, ist auch wichtig. Geht auch darauf ein, warum sind es dann nicht in England zum Beispiel ausgebrochen oder in Frankreich oder so, wo die Versorgungslage auch schlecht war. Ne? Es sind halt mehrere Faktoren. Als Österreicher ist relativ unbefriedigend zu lesen, weil er zum Beispiel auf die Italien-Österreich-Front überhaupt nicht eingeht. Und auch auf Österreich kommt zwar vor in den ganzen Tabellen, aber immer so unter ferner unter und noch schlechter als Deutschland, was alles betrifft.
Also als erster Kriegstreiber sollten es eigentlich schon vorkommen, ja.
Ja, aber in dem Buch, das konzentriert sich eher auf den Konflikt.
Und die so und so Schlachten, wenn wir sehr ehrlich sind, so sonderlich prickelnd waren die nicht. Eigentlich hätte Italien locker das gewinnen müssen, aber die haben strategisch komplett versagt.
Wie gesagt, die kommen in dem Buch jetzt nicht sehr vor. Er verweist ein bisschen auf andere Literatur. Was aber sehr viel vorkommt, was ein schöner Wien-Bezug auch ist, er schreibt persönlich, warum er sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt hat. Und er hat, glaube ich, einen Großvater gehabt, der im Ersten Weltkrieg gedient hat. Und er schreibt, er war sehr fasziniert, dass er irgendwann, in den 70er Jahren muss das gewesen sein, hat er in England eine Lesung oder ein Theaterstück gesehen von Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit, wo es ja geht um, sozusagen, was sagt, oder eine der ersten Dokumentationen war über den Ersten Weltkrieg, der Karl Kraus dann in der Zwischenkriegszeit fertig geschrieben hat und wo der sozusagen die These aufstellt, dass sozusagen die Propaganda eine extreme Rolle spielt, um die Massen sozusagen in den Krieg zu hetzen und der Krieg sozusagen so eine ungesunde Koexistenz hat mit den Medien oder mit den Massenmedien. Und dem geht er dann nach und das kommt dann immer wieder vor, sozusagen, wo er dann Karl Kraus direkt zitiert. Unter anderem zitiert er auch Mein Kampf von Adolf Hitler und sehr viele Briefe zitiert er von Weltkriegsteilnehmern halt, also vom Ersten Weltkrieg, jeweils ach, deutsche und englische oder französische.
Über diese Briefzitate, die finde ich immer ganz furchtbar.
Es ist, wenn es dich fasziniert, kann ich es dir empfehlen. Wenn du aus dem Thema schon alles besser weißt, ist wahrscheinlich besser, du befasst dich nicht damit. Ne? Es ist jetzt keine angenehme Lektüre, wo man sich so denkt, ja, Leibwand oder spannend, sondern es wird halt zum Teil sehr makaber große Fragen verhandelt.
Nee, ich habe früher mal ein bisschen was Ersten Weltkrieg gelesen, allerdings habe ich mir vorgenommen, jetzt 2014, beziehungsweise jetzt die nächsten paar Jahre, nichts neu veröffentlichtes dazu zu lesen, weil es einfach nur relativ populistisch rausgeht. Weil, wie schaut denn das aus? Die türkische Front zum Beispiel, baut die, kommt, die auch auf? Oder,
die kommt, also Gallipoli? Eher vor aus der Perspektive, ob Churchill da Blödsinn gemacht hat, also ob das überhaupt was gebracht hat. Und was er so sagt ist, also dass da halt, er tut auch so, die damals, also aus Zeitungsberichten, was damals sozusagen die öffentliche Meinung war, die veröffentlichte Meinung und dann aus inzwischen veröffentlichten Protokollen von irgendwelchen Kriegskabinetten, was die da gedacht haben und nachher auch, wie sie sich versucht haben zu rechtfertigen für halt die Millionen Toten, die es da an den Fronten gehabt haben. Und zum Beispiel die englische Invasion an der Küste von Gallipoli, also in Istanbul, die ja dann im Prinzip ein Fehlschlag war, also die haben wieder abziehen müssen auch, die kommt da eher vor als sozusagen als strategische Fehlleistung. Also sie haben das halt versucht, eine Nebenfront zu eröffnen und sein Fazit ist, also auf die Kriegsentwicklung sozusagen haben alle diese Nebenfronten den Entente-Mächten nichts gebracht, weil das hat sie sozusagen Soldaten gekostet, die dann nicht an der Hauptfront waren, an der Westfront und dadurch das noch mehr verzögert
hat. Ja, Gallipoli unten war ja das klassische Beispiel, warum im Ersten Weltkrieg die Strategie immer wieder versagt hat. Da war zum Beispiel, Gallipoli war das Zeitproblem. Die haben einmal das Geschützfeuer gehabt, haben die alle raustrieben und nach ihrer Uhr hätten die aber nur 2 Minuten schießen sollen. Naja, bis dahin hat der Gegner wieder alle Stellungen besetzt gehabt, war da ein ziemliches Massaker hinten auch. Also das waren so einige Sachen, wo es einfach wirklich fundamental gefehlt hat. Aber ja, ich meine, Zeitungsberichte finde ich dann immer besser, aber so irgendwelche Briefe, das dann irgendwie auf ein familiäres Geschehen dann runterzuholen, ja,
wenn nein, man... sind Leute, die halt von der Front schreiben und ja. So, da geht es um, ein Kapitel handelt von Kriegsverbrechen, eins handelt davon, von Psychologie, also wann Leute aufgeben oder sozusagen überlaufen oder wann Soldaten meutern, was in Endeffekt dann kriegsentscheidend war 1918. Also wer schafft, dass der Gegner größer meutert oder wie Kriegsgefangene behandelt werden und wie dann Gräueltaten, ob die passieren und Misshandlung von Gefangenen, wie das dann wieder das Überlaufen verhindert und so. Und da zitiert er einfach eben auch aus Leuten, die das damals erlebt haben und auch die nachher dazu geforscht haben. Ne? Und dann versucht er das natürlich auch zu werten und sagt er, ja, also der schreibt jetzt zum Beispiel ein Engländer, ja, es wurden, so und so viele Deutsche haben sich ergeben und sie wurden gut behandelt. Ne? Und dann sagt er, ist das jetzt typisch oder schreibt er das extra zu Hause seinen Freunden, weil ihnen das so seltsam vorkommen ist, weil sie normal nicht gut behandelt worden sind, sondern viele, die sich ergeben haben, trotzdem erschossen worden sind. Also, solche Sachen versucht er halt 100 Jahre danach aufzuarbeiten. Ich habe es sehr interessant gefunden, sehr spannend zum Lesen, zum Teil ein bisschen makaber, weil er echt so Tabellen aufsteht, gefallene, überlaufene, verwundete und so. Und Österreich kommt halt, abgesehen vom Karl Kraus und also eher auf diesen Presse-Propaganda-Teil, kommt es eher immer nur am Rand vor. Also das heißt immer, deutsche Wirtschaft so und so viel, bla bla, Bruttoproduktion und Österreich noch viel schlechter. Aber, ja. Und ja, aber sonst sehr schön. Und was ich sagen kann, er ist nicht irgendwie parteiisch. Also man nimmt ihm ab, dass er das sehr versucht, sehr neutral anzugehen. Also für ihn sind jetzt nicht die Engländer von vornherein die Besseren oder die moralisch Überlegenen, sondern er versucht auch sogar auch diese menschenverachtendsten Generäle, die halt da mangels taktischem Wissen da so Leute ins Maschinengewehrfeuer schicken, halt so zu schauen, ja, hätten die eine Chance gehabt oder war das Argument stichhaltig, und dann versucht er das halt zu vergleichen mit anderen Frontabschnitten von anderen Kriegen zu der Zeit, ob das irgendwie eine Chance gehabt hat. Also ich habe es relativ gut gefunden, relativ viel davon gelernt, und ich finde auch, mir als Österreicher jetzt, wo man sich relativ gut auskennt über den Zweiten Weltkrieg, weil man da halt mehr liest und das auch mit der Geschichte mehr zu tun hat, macht das Zweiter Weltkrieg macht erst Sinn zu verstehen, wenn man etwas mehr über den Ersten Weltkrieg weiß, und das hat mir ein bisschen halt gefehlt. Also weißt, warum sind die nachher Italiener ist da nach Albanien einmarschiert, weil sie das schon im Ersten Weltkrieg versucht haben. Also und so Sachen kriegst du dadurch halt besser heraus.
Das ist richtig, wobei es, um den Ersten zu verstehen, musst du eine Geschichte auch fast nochmal 100 Jahre zurückgehen. Ja,
allgemein.
Also,
beziehungsweise die 100 Jahre davor verstehen.
Also wenn man dann mal anfängt, sich ein bisschen damit zu befassen, dann kriegst du irgendwo eine Timeline zusammen, dann weiß gar nicht mehr, wo es anfangen sollst.
Um jetzt nur ein kleines Beispiel zu geben, er schreibt so ein Beispiel, da nennt er keinen Namen, sondern sagt er, ja, dieses Land, was nach dem Ersten Weltkrieg halt enorme wirtschaftliche Probleme hatte, und dann zählt er auf die ganzen Regierungskrise, die ganzen Putsche und Arbeiterunruhen und politischen Wirren und gesellschaftspolitischen Verwerfungen und Krisen und alles, sonst liest sich halt alles ziemlich dünn. Und du denkst, aha, ja, jetzt Weimarer Republik, und jetzt spielt er wahrscheinlich darauf an, dass dann halt der Hitler an die Macht kommen ist und so. Und dann sagst du, ja, dieses Land war England und hat eigentlich den Ersten Weltkrieg gewonnen. Also so eine Art Nachkriegsbetrachtung. Also darüber geht halt auch ein. Also ich finde es sehr, sehr interessant, sehr locker geschrieben, und ist aber, es liefert keine klaren Antworten, sondern er behandelt halt mehrere Fragen, die er sich selber gestellt hat, und versucht die möglichst objektiv zu beantworten, und halt hat halt gut und tief recherchiert, aber es kommt jetzt nichts Großartiges raus, außer dass man vieles eben wirklich nicht genau sagen kann, auch 100 Jahre danach nicht.
Schreibt er irgendwas Schlüssiges zum Thema Armenier?
Nein, kommt glaube ich auch kaum vor.
In dem, was ich bisher gelesen habe, da geht es dann immer so unter, so, es ist von voraus allen Gehorsam zwar auszugehen, aber wirklich dokumentiert und so weiter, und Belege gibt's wohl eher nicht mehr dafür.
Das ist ein Völkermord an der,
ja. Das ist einer vom Wannsee oben dann an die syrische Grenze oder nach Syrien runtergebracht worden. Und dann in diesen Lagern.
Wenn ich es jetzt nicht überlesen habe, kommt das nicht einmal vor.
Weil, wie gesagt, das ist zum Beispiel eins von den Themen, wo dann jeder zwar seine eigene Meinung hat, aber es gibt wohl das überlieferte Material nicht mehr wirklich her.
Er geht ein bisschen ein aufs Thema Kriegsverbrechen und Kriegsgräuelpropaganda ganz am Anfang, also über bajonettierte Babys und erschossene Zivilisten beim Einmarsch der Deutschen in Belgien, und wie das dann auch aufgebauscht wurde, und dann wieder immer ein Kriegsgräuel als Rechtfertigung für das nächste dient und so. Darauf geht er ein bisschen auf, aber jetzt meines Wissens nach nicht über das Gebiet der Türkei.
Also Kriegsgeschichte der letzten 4000 Jahre, sehen wir selber.
Ja.
Der böse Gegner und der war's.
Ja, also über das geht er wieder ein bisschen mehr ein, über diese Rechtfertigungssachen, auch indem er zum Beispiel österreichische Zeitungen zitiert und so. Also das ist extrem interessant. Also wir haben in der Schule, wie ich halt das erste Mal Beste Tage der Menschheit gelesen habe, und das hat mich sehr imponiert damals. Ich finde, das ist ein recht relativ zeitloses Dokument, was ich auch nicht so gut wüsste. Ne? Und das ist sozusagen ein Buch, das von den letzten Tagen der Menschheit inspiriert wurde, schreibt er auch
von. Also ich habe eigentlich den Ersten Weltkrieg immer wesentlich interessanter gefunden wie den Zweiten. Liegt vielleicht auch daran, dass man vom Zweiten einfach schon so viel gehört hat, dass man es nicht mehr hören kann und nicht mehr hören will.
Möglicherweise.
Ständig die gleiche Sau durchs Dorf zu treiben, wird irgendwann langweilig. Und wenn man sich anschaut, Erster Weltkrieg, was da in der Industrialisierung gelaufen ist, das waren sehr unterschiedliche und sehr interessante Aspekte teilweise.
Wie gesagt, ich kann eine Leseempfehlung abgeben. Niall Ferguson, The Pity of War.
Ist da ein Penguin?
Penguin. Ja, kein Linux-Penguin, sondern
der Penguin. Ja, aber es ist ein Pinguin, das ist schon mal ganz gut.
Ja gut, mit diesem super unweihnachtlichen stimmungssenkenden Thema verabschiede ich mich.
Ja, ja, Moment, ist ja nicht unweihnachtlich, ne? Ja, wenn wir schon gerade beim Thema sind, können wir ja eigentlich das nur beschließen mit dem Weihnachtsfrieden von 1914.
Okay, also du spielst auf die spontanen Waffen, ja, und Spielstände, genau, an den Schützen, denn die kommen vor übrigens.
Ja, ja, klar. Ich meine, das ist ja eigentlich einer der Klassiker, ja, da schlechthin.
Und zwar hatten die auf beiden Seiten ihre Gegner auch, schreibt er. Unter anderem ein gewisser Adolf Hitler, der das überhaupt nicht vergiffen konnte.
Ja. Aber ich glaube, das ist die schön, die ideale Überleitung jetzt zu Weihnachten. In diesem Sinne.
Gut, ja, also wir hören uns in ein oder spätestens zwei Wochen wieder. Beim Bierdacher Podcast, einfach auf der Homepage nachschauen. Ich werde versuchen, immer hinzuschreiben, wo und wann wir uns treffen. Aber meistens eben dazu Presse, das ist Straße 35 da. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Anliegen, Nerd-Neuigkeiten, Wünsche ans Publikum? Alexander, du schaust leicht erschüttert.
Nein, ich könnte jetzt noch kurz letztes Woche sind, glaube ich, Rolling Releases mit Arch angesprochen.
Ja.
Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt selber eine Rolling Release Distro und könnte vielleicht noch ein paar Minuten darüber berichten.
Ja, gerne, ja.
Und zwar, ich benutze OpenSUSE Tumbleweed. Das ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Das ist der Factory Zweig sozusagen für OpenSUSE.
Das ist immer das Allerneueste, oder?
Nicht unbedingt. Also ja. Vor, glaube ich, einem halben Monat oder einem Monat ist der Factory-Zweig gemerged worden mit dem Tumbleweed-Zweig. Also die Idee dahinter ist eben einen kontinuierlichen Release sozusagen machen. Also man bekommt immer die neuesten Pakete. Das Positive dabei, man hat eben die neuesten Pakete und man hat dadurch keinen, nicht jedes Jahr einen Versionssprung, wo nichts mehr funktioniert sozusagen. Und das ist auch das Positive, was ich berichten kann davon. Ich benutze das seit eineinhalb Jahren. Und, oder sogar schon länger. Und bis jetzt hatte ich bei keinem Release ein Problem mit den Updates.
Super, also, ja.
Ich bekomme zwar jeden Tag, glaube ich, 100 bis 200 Paket-Updates, aber...
Okay. Was?
Ja, also OpenSUSE hat dieses Build-Service dahinter. Und die Pakete werden automatisch neu gebaut. Also es ist nicht so wie Arch eine Distribution, wo die Pakete selbst gebaut werden am Computer, sondern sie werden auf einen Server gebaut.
Nein, das ist bei Rauch eigentlich auch.
Ach, achso.
Das, was du meinst, ist Gentoo.
Okay, gut. Dann.
Die Standard-Repos, die kriegst du ja als Binaries. Mhm. Und dann gibt's noch das User-Repo bei Rauch. Da hast aber eigentlich nur Makefile im Prinzip liegen, was dann automatisch das Ding downloadet, was in Make ausführt und so weiter. Was automatisch patcht. Also du hast da eigentlich nur das Skript und den Rest zieht er sich dann selber.
Ah, okay. Also das wusste ich nicht. Ich bis jetzt glaubt, das
ist... Nee, also die Standardgeschichten, die sind Binaries.
Okay.
Aber das, was du meinst, das ist bei Gentoo zum...
Verstehe, ja.
Möglicherweise auch bei anderen, aber ich kenne es jetzt nur von Gentoo.
Von Gentoo weiß ich auch, ja. Aber eben OpenSUSE ist eine RPM-Distro. Es ist die Frage, was man von RPM halten will oder nicht. Ich finde es sehr schnell.
Ich habe noch nicht viel damit gemacht.
Aber also. Ja. Es ist gefühltmäßig performanter als Debian, schon Deb-basierte Distributionen. Und ich muss sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, vor allem als Entwickler. Es ist immer wieder gut, die aktuellsten Entwicklungstools zu haben. Also gerade bei Git oder Ähnlichem, wo die Entwicklung sehr schnell vorangeht. Oder andere, also statische Code-Analysen und so weiter, ist einfach praktisch, wenn man immer die neueste Version hat und nicht, so wie bei Debian, alles zwei Jahre später sozusagen passiert. Der volle Vorteil, kann ich halt wirklich sagen, wenn es unter Debian funktioniert, funktioniert es überall anders auch meistens. Rein von der Kompatibilität mit den Bibliotheken.
Und hat so einen Nachteil auch?
Der Nachteil ist, eben jeden Tag 100 bis 200 Updates, man muss sie nicht machen. Noch ein Nachteil, also ich habe leider eine Nvidia Optimus Grafikkarte auf meinem Laptop, also Intel plus Nvidia Grafik, bin aber leider angewiesen auf die Nvidia Grafikkarte wegen externen Monitoren und es kann schon mal sein, dass bei einem Kernel Update, was auch alle Wochen mal passiert, dass mein Nvidia Treiber einfach manuell nochmal neu schiebt. Man gewöhnt sich dran, also es geht mittlerweile sehr einfach. Das DKMS funktioniert aber nicht 100% perfekt. Also das automatische Update funktioniert leider nicht.
Ja, DKMS ist nach wie vor noch ein Thema. Ja.
Aber sonst eigentlich funktioniert das einwandfrei, vor allem kombiniert mit dem Open Build Service, wo man ja seine eigenen Pakete sozusagen aufladen kann.
Das ist eben für dich.
Genau. Ja, da kann man eben dann einfach, falls es noch nicht für Tumbleweed oder eben Factory verfügbar ist, kann man Pakete sozusagen branchen. Und auch Pakete, die was nur in einer älteren Version aus waren, funktionieren dann teilweise in einer Version. Direkt aus dem Repository.
Und wie handhabt ihr das, wenn dann das entsprechende Paket ins Repo aufgenommen wird?
Das Paket wird in ein, also man hat stark ein bisschen Home Repository. Mhm. Und hinter dem Home Repository kann man eigene Unterrepositories sozusagen machen. Damit es offiziell in die Repositories aufgenommen werden wird, sozusagen, muss man sozusagen eine Anfrage machen, also die dann entweder positiv oder negativ beantwortet, je nachdem, wie populär das Paket jetzt ist.
Ich meine das andersrum. Oder angenommen, ich habe jetzt die Version 4.x.bla, die gibt es aber im Repo noch nicht, und ich installiere mir die jetzt einfach ins Home-Repo rein.
Ja.
So, dann ist das Ding einmal drin. Was passiert jetzt, wenn dieses Paket in Standard-Repo aufgenommen wird?
Kommt auf die Präferenz des Home-Repositories gegen den normalen Repository an. Also jedes Repository hat eine Präferenz von 0 bis 100, weil 100 das höchste ist. Standard-Repositories haben 90 und jedes Repository, das man hinzufügt, hat glaube ich auch 90. Man kann es aber so einstellen, dass 95 oder mehr hat eben. Und dann wird immer das Paket bevorzugt, das was in dem Repository mit der höheren Priorität ist. Ansonsten das mit der neueren Version.
Mhm.
Okay. Was bei manchen Paketen, die was keine Versionierung haben, zum Beispiel 4.2.x und 4.3.x oder so, sondern irgendein Git SHA irgendwo dahinter haben, also da kann er eventuell nicht richtig die Version erkennen. Das habe ich auch schon gehabt, weil er eben nicht das Datum, sondern die Versionsnummer benutzt. Kommt aber eher selten vor. Also normalerweise sind die Pakete so benannt, dass es funktioniert.
Na, bloß wenn man eine Vorabversion einspielt, dann wird es natürlich manchmal heikel, glaube ich.
Jein, also bei manchen Sachen, ich habe auch öfters KDE Unstable und ähnliches probiert, da wird es dann heikel. Aber wenn man es nur irgendwelche Pakete sind, die Abhängigkeiten zu anderen Programmen haben, dann kann man wenig kaputt machen.
So. Hast du so eine umfangreiche Distribution da, also vom Ausbau? Oder wie kommen die auf 200 Pakete am Tag?
Also ich muss sagen,
ich habe so im Schnitt vielleicht 10, 15 am Tag.
Ich habe viel installiert. Beim letzten Dist-Upgrade habe ich 5000 Pakete auf einmal abgedatet. Das war spannend, das hat die ganze Zeit.
Da bleibt nicht mehr voll übrig.
Aber das war das Erstaunliche. Ich habe noch nie ein Dist-Upgrade mit 5000 Paketen gehabt, das funktioniert hat. Aber das hat erstaunlicherweise gut funktioniert. Also da muss ich wirklich,
das spricht für
Respekt an den Paketmanager, ich glaube Zypper heißt er, dass er das richtig resolven konnte. Erstaunlich.
Also das heißt, ein Dist-Upgrade sollte man in dem Fall nur mit der USV machen?
Ja.
Normalerweise
sollte das eben bei einem Rolling Release nicht sein, dass er Dist-Upgrade mit 5000 Paketen hat. Das war nur, weil umgestellt wurde auf Tumbleweed zu Factory. Also die Pakete wurden zusammengelegt sozusagen.
Hat jetzt OpenSUSE eigentlich diesen Bin-Merge schon gemacht, oder? Ja.
Bin-Merge mit
Userbin, S-Bin und Bin.
Weiß ich leider nicht. Also
weil es gibt da wohl eine Vereinbarung von den Distributionen untereinander. Die einzigen, die es gemacht haben bisher, war auch vor einem halben, dreiviertel Jahr. Und mich auch gefragt habe, was der ganze Scheiß eigentlich soll. Aber ja, es gibt nun diese Vereinbarung, dass man es irgendwann bei allen Distries macht. Nur bis sie das halt dann wirklich durchsetzt. Ja, bis dahin ist Debian wieder aktuell, ne?
Aber ich glaube, es wurde nicht gemacht. Also wäre mir nicht aufgefallen, so zumindest.
Gut, also Fazit, OpenSUSE, speziell für Entwickler.
Wenn man, muss dazu sagen, wenn man eben was anderes als Debian oder Ubuntu verwendet, dann hat man meistens, ist es eher schwieriger, mehr Support zu finden, das ist klar. Also gerade Ubuntu wird ja sehr gut unterstützt in Foren und so weiter, weil es auch ja, Anfängerdistribution ist. Bei OpenSUSE ist halt der Support dahinter von der Community nicht so stark vorhanden. Also würde ich es eher empfehlen, wenn man schon Erfahrung hat.
Okay. So. Aber du bist, was du so klingst, bist du jetzt eigentlich ganz, ganz angetan davon.
Ich bin angetan davon. Ich habe meine erste Distribution war OpenSUSE. Dazwischen habe ich Ubuntu oder ähnliches. Ich habe auch Arch kurz probiert. Das war mir dann zu aufwendig. Und bin dann wieder zu OpenSUSE zurück. Okay. Vor allem als KDE-User ist nach wie vor eine der Distributionen mit dem besten Support.
Okay. Klaus, ein Schlusswort?
Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich glaube, es ist alles gesagt.
Okay, sehr gut. Ja, dann bis nächste oder übernächste Woche. Grüß euch, schöne Weihnachten.
Top, Weihnachten.
Gut. So, I'm sure you want to finish this recording. Jetzt bist du auch. Das Mikrofon wurde leider beendet. So verabschiedet sich immer. Jetzt kommen wir aber auf.
Stopp.